Tatsächlich ist es so, dass ich bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Dinge schon wahrgenommen habe als Kind, die andere Kinder nicht wahrgenommen haben.
Aber was für Fähigkeiten waren das denn?
Ich konnte schon im Vorfeld sagen, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas Schlimmes eintritt. Und ich konnte auch relativ früh erkennen, wenn zum Beispiel Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, und dann beim ersten Kontakt, dann habe ich schon meiner Mama gesagt, Mama, das ist ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch. Und dann hat sich dann im Nachhinein das rauskristallisiert, dass das tatsächlich dann auch dann der Fall war.
Einen wunderschönen guten Tag, Harald Glöckler hier mit einem neuen Podcast. Und ich habe einen sehr interessanten Gast. Ja, sind uns die Sterne gewogen oder nicht? Oder ja, also ich würde einfach sagen, wir fragen ihn das und wir fragen ihn auch erstmal, wer er ist und wie sein Name ist. Ja, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, lieber Harald, und bin sehr erfreut, dass du mich eingeladen hast. Ich bin der Christian Schmidt, auch bekannter Prinz der Magie, und bin im sozialen Bereich auf Plattformen bekannt unter spirituellen Content, esoterischen Content, und freue mich, dass ich hier sein darf.
Wunderbar, ich freue mich auch. Fangen wir mal in deiner Kindheit an, weil da liegt ja der Hund immer begraben. Und so wie immer die Kindheit auch gelaufen ist, prägt sie einen ja das ganze Leben. Man sagt auch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Oh ja.
Oder umgekehrt, das, was sie einem in der Kindheit schon versauen, das hat das versaut einem das ganze Leben. Ja. Und deshalb, bist du auf dem Land geboren? Hattest du, wie war deine Kindheit, oder in der Stadt? Hattest du Tiere? Erzähl mal.
Also ich bin ganz wunderbar auf dem Land aufgewachsen tatsächlich, und zwar in dem wunderbaren Lahn-Dill-Kreis. Das ist das Dreiländereck in Hessen. Und bin bei meiner Mama und bei meinen Großeltern aufgewachsen, ganz wunderbar. Und hatte eine eigentlich wirklich sehr, sehr schöne Kindheit und kann mich an ganz wundervolle Zeiten zurückerinnern. Meine Mutter war alleinerziehend mit noch einer Schwester, die ich habe. Und die hat sich ihr ganzes Leben lang wirklich sehr, sehr hart abgearbeitet, um uns eine gute Kindheit zu ermöglichen. Und hat sich sehr bemüht, mir eine möglichst wunderschöne und gute Kindheit zu prägen. Dadurch bedingt war ich natürlich dann auch viel nach dem Kindergarten oder nach der Schule bei meinen Großeltern. Meine Mutter ging Vollzeit arbeiten und hat das auch immer sehr, sehr hart durchgezogen, um das zum Beispiel Urlaube oder Veranstaltungen für uns bezahlt werden konnten. Das heißt, meine Mutter hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir in der Freizeit was erleben dürften, sprich, ob wir in irgendwelche Urlaubsländer geflogen sind oder ob wir Museen besucht haben, oder ihr war es auch sehr, sehr wichtig, dass wir gut gekleidet waren. Und dadurch bedingt, dass meine Mutter alleinerziehend war, musste sie sehr, sehr viel und sehr, sehr hart arbeiten gehen, um dass sie uns das ermöglichen konnte. Und meine Oma und mein Opa, die haben uns dann in dem Sinne großgezogen. Ich habe immer, ich sage das so gerne, so ein bisschen noch die Nachkriegserziehung genossen bei meinen Großeltern. Das heißt, Disziplin und Ordnung standen da schon etwas mehr im Vorderraum. Man hat sich wirklich dann bemüht, mir handwerkliche Dinge beizubringen, sprich Nähen, Häkeln, Stricken. Ich musste aber auch verschiedene Dinge im Haushalt lernen. Also das war meinen Großeltern immer sehr, sehr wichtig.
Hattest du irgendwelche Tiere in der Kindheit?
Wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Tiere auch immer mal wieder. Ich kann mich da an ganz, ganz witzige Sachen aus meiner Kindheit erinnern. Und zwar sind wir mal als Kind auf einem Wochenmarkt gewesen und ich und meine kleine Schwester, wir wollten unbedingt immer Haustiere haben und da waren wir dann bei einem Stand, wo kleine Zwergkaninchen verkauft werden sollten. Und wir haben natürlich als Kinder direkt an den Käfigen gestanden und wollten unbedingt mal streicheln und wollten das unbedingt mal anfassen. Und dann ist natürlich klar, bei Kindern kommt dann direkt die Frage, Mama, dürfen wir eins? Können wir eins bekommen? Das wäre doch toll. Und naja, meine Mutter ließ sich da nicht lumpen. Die hatte immer ein Herz für uns in dieser Richtung und hat uns versucht, alles zu ermöglichen. Ja, und dann hat sich rausgestellt nach dem Kauf dieser zwei Zwergkaninchen, dass mein Großvater alle paar Wochen immer wieder den Stall vergrößern musste, weil sich herausgestellt hat, dass wir da zwei deutsche Riesen gekauft haben. Und wir hatten dann anstatt kleine Zwergkaninchen riesengroße Hasen. Und das war dann schon immer ein großer Spaß. Mein Opa hat dann im Garten einen großen Stall gebaut für die Tiere und wir hatten als Kind auch Papageien, da kann ich mich dran erinnern. Das ist ja jetzt, glaube ich, gerade auch wieder so ein bisschen am Kommen tatsächlich. Ich höre das immer wieder, dass Leute sich auch wieder Vögel zulegen. Also da hatten wir einen Ara zu Hause.
Das war ja mal eine Zeit lang ganz in, ja, ja.
Ja, absolut, absolut. Ne? Und Hunde waren immer ein ganz großes Thema in meiner Familie. Meine Mutter hatte einen wunderschönen, cognacfarbenen Irish Setter, so einen englischen Jagdhund. Dann hatten wir einen Cocker Spaniel auch und einen Fox Terrier. Also bei uns war immer was los. Wir hatten schon ordentlich Tiere zu Hause. Und mein Opa war ein unheimlich tierverbundener Mensch. Also ich kann mich in meiner Kindheit erinnern, dass mein Opa grundsätzlich mit Menschen gar nicht so gut konnte, aber Tiere waren ihm heilig. Und der brachte dann auch alles Mögliche mit nach Hause. Und so hat er dann mal von einem Spaziergang im Herbst einen Igel mitgebracht. Der musste dann den gesamten Winter unter der Garderobe zum Graus meiner Oma durchgefüttert werden, weil der wohl zu schwach war und wurde dann in Orangenkisten aufgepäppelt und im Frühjahr wieder ins Freie entlassen. Und so habe ich auch einen guten Bezug in meiner Kindheit zu Tieren bekommen. Und leider ist es mir heute nicht möglich, Tiere zu halten, weil ich sehr viel berufstätig bin, sehr viel unterwegs bin. Und aber ich habe ein absolutes Herz für Tiere und finde das nach wie vor sehr, sehr schön.
Was war dann, du warst dann in der Grundschule. Wie ging es dann bei dir weiter? Was wolltest du werden? Hattest du irgendwelche Berufswünsche? Die einen wollen ja gern Feuerwehrmann werden, die anderen Polizist, die anderen Sänger, die anderen. Hattest du da auch schon irgendwelche Ideen, wo du gedacht hast, das will ich gern werden?
Also tatsächlich ist das so und das ist mir jetzt eine absolute, auf die Frage habe ich eigentlich schon gewartet, weil ich muss schon fast Hut ablegen. Denn wenn man heute meine Grundschullehrerin fragen würde oder auch meine Kindergärtnerin wahrscheinlich schon, was ich gerne werden hätte wollen, dann war das immer tatsächlich Modedesigner. Also ich kann mich da ganz in deiner...
Oh, da kann ich nur abraten.
Also ich war als Kind immer erpicht darauf. Ich hatte ähnlich so eine Vision und fand das immer ganz, ganz toll und habe aber dann natürlich dann im Laufe der Jahre mein Portfolio ein bisschen verändert. Also ich war als Kind immer begeistert von schönen Dingen auch und das war wirklich etwas, was ich ganz wundervoll fand. Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn man den Jungen an die Hand nimmt und mit dem durch die Fußgängerzone geht, der schaut allen gut gekleideten Frauen hinterher, also alles, was gut auftupiert, gut parfümiert war, da hatte ich immer ein Auge als Kind drauf und so kam dann, glaube ich, auch die Affinität dazu, in diesem Bereich tätig zu werden. Und so ist es dann ab der 6., 7. Klasse entstanden, dass ich mich fürs Haareschneiden interessiert habe und habe dann in meiner weiterführenden Schulzeit Praktika gemacht in verschiedenen Friseursalons und so entstand halt die Leidenschaft zum Haareschneiden bis heute. Also ich bin immer noch berufstätig in einem sehr gut laufenden Friseursalon, bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich diesen Beruf ausüben darf, dass ich Menschen schön machen darf und dass ich auf diese Art und Weise meiner Kreativität freien Lauf lassen darf. Und das hat mich dank meiner Mutter auch, die mich in diese Richtung geschubst hat, zudem heute auch nochmal in meinem Arbeitsleben gemacht, der ich heute bin. Denn meine Mutter war wirklich ganz affin darauf, dass ich was mache, was mit Handwerk zu tun hat, dass ich mit den Händen arbeite. Meine Großmutter hatte immer ein sehr gutes Auge dafür, bei der hatte ich oft solche Sachen wie Zeichenunterricht oder Stricken oder Häkeln, weil man, glaube ich, bei mir früh erkannt hat, der Junge muss was mit der Hand machen. Also das Handwerkliche, das war immer im Vordergrund. Und ich muss immer an diesen berühmten Satz meines Opas denken, der gesagt hat, merk dir das, das, was du mit deinen Händen erschaffst, das hält ein Leben lang. Und so gehe ich bis heute in dieser Hinsicht, dass das Handwerk etwas ist, was wirklich Größe bringt und auch diese Offenheit, dass man im sozialen Leben auch gut einsteigen darf. Ne?
Die Königin hat ja gesungen, ich mach's nicht mit den Händen, wozu hat man den Mund, den Mund, den Mund, wozu, ja, also das hat er dir gesungen. Ja, so, also dann hast du schon erzählt, du bist Friseur geworden und Modemacher war es dann nicht und aber dann bist du ja irgendwie an die Magie gekommen, an Zaubern und Hexen und wie ist denn das entstanden? War das auch schon irgendwo also in der Kindheit vertreten oder ja. ist das so?
Doch. Ja. Also diese spirituelle Schiene oder diese magische Schiene, die kommt daher, dass ich von klein auf an schon zu Hause an diese Dinge so ein bisschen rangeführt worden bin. Aber das wird bei vielen Leuten immer so, ich sag mal so filmmäßig. Ich glaube, die Leute stellen sich das immer so wie so ein Film vor, der im Fernsehen kommt. So war es dann nicht. Meine Oma und auch mein Großvater, die hatten alle schon eine esoterische Ader und auch eine spirituelle Ader.
Moment, und was ist denn der Unterschied? Das wäre vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das vielleicht nicht ganz genau. Worin unterscheidet sich denn Esoterik und spirituell?
Esoterisch oder ich fange es mal an mit esoterisch ist eigentlich der Oberbegriff für alles, was irgendwie in die Schiene geht, was mit Heilung zu tun hat, mit Wahrnehmung. Das heißt, wenn bestimmte Menschen über natürliche Fähigkeiten haben, alles, was mit Heilkristallen zu tun hat, Heilsteinen, alles, was mit Kräutern zu tun hat, aber auch verschiedene Körpertechniken, die man anwenden kann, Astrologie. Also all diese Themen sind der Oberbegriff für die Esoterik und die Spiritualität. Ist quasi das Pendant dazu. Also es ist der Oberbegriff, dass der Mensch sich in seinem Entwicklungszustand in diese Größe eigentlich bringt. Ja, also Spiritualität bedeutet, dass wir auf einem Weg der Erleuchtung sind. Und da ist jeder in seinem eigenen Weg natürlich.
Ja, und Spiritualität bringt man ja auch gern immer ein bisschen mit Gott und dem Kosmos und mit Engeln in Verbindung und mit Glauben an etwas und also so wird es oft wahrgenommen, ja, von Menschen.
Ja.
Aber jetzt, wie bist du denn da drauf gekommen? Also auf diese, also ich wäre jetzt nicht über Film drauf gekommen, sondern eher über Kröten, die ich da als Kind gesehen habe und dann überlegt habe mit so einer Kröte und könnte man jetzt vielleicht auch hexen oder zaubern. Also
Also so wird es ja oft ja immer dargestellt. Tatsächlich ist es so, dass ich bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Dinge schon wahrgenommen habe als Kind, die andere Kinder nicht wahrgenommen haben. Und meine Oma wurde dann darauf aufmerksam, weil sie festgestellt hat, dass ich eine sehr, sehr gute Wahrnehmung hat, und die hat mich dann auch darin geschult. Denn meine Oma und auch mein Großvater erklärten mir, dass über beide Linien in der vergangenen, also in den vergangenen Ahnenlinien, sage ich mal, dass da auch schon Menschen in unserer Familie waren, die auch diese Fähigkeiten hatten.
Aber was für Fähigkeiten waren das denn, dass man also, so irgendwie verstehen kann? Jetzt, für viele ist das jetzt natürlich erstmal alles sehr, ja,
sehr neu.
Ja, abstrakt. Und was für Fähigkeiten hast du denn wahrgenommen?
Also mein Großvater hatte unheimlich heilende Hände. Ich kann mich als Kind daran erinnern, dass ich sehr, sehr oft unter einer Mittelohrentzündung gelitten habe und auch unheimlich große Probleme in dieser Partie hatte, was die Ohren anbelangt. Also ich glaube, man kann das gar nicht aufzählen, wie oft ich eine Mittelohrentzündung hatte als Kind. Und mein Großvater, wenn der mir die Hände auf die Ohren gelegt hat, dann war der Schmerz wie weg. Ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen. Es war für mich als Kind immer, als würde eine warme Energie durch meinen Kopf fließen, die diesen Schmerz quasi verdrängt. Und so habe ich immer mehr auch diesen Kontakt zu diesen Dingen bekommen. Und auch bei meiner Oma, die hatte eine unheimlich gute Vorahnung, ein sehr gutes Bauchgefühl, was ihr schon im Vorfeld relativ früh, also was mir relativ früh gezeigt hat, dass es diese Dinge halt nun mal eben gibt. Meine Oma konnte auch ständig Dinge vorhersagen, die dann eingetreten sind. Und so bin ich auch mit diesen Dingen immer mehr in Kontakt gekommen. Und dann hat sich irgendwann bei mir herauskristallisiert, dass es mir ähnlich so ergeht. Das heißt, ich konnte schon im Vorfeld sagen, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas Schlimmes eintritt. Und ich konnte auch relativ früh erkennen, wenn zum Beispiel Menschen, die ich noch nie gesehen hatte, und dann beim ersten Kontakt, dann habe ich schon meiner Mama gesagt, Mama, das ist ein böser Mensch oder ein schlechter Mensch. Und dann hat sich dann im Nachhinein das rauskristallisiert, dass das tatsächlich dann auch dann der Fall war. Ich kann mich an eine ganz interessante Szene erinnern aus meiner Kindheit. Da sind wir nach Frankfurt gefahren, und da wird jetzt heute jeder schmunzeln und wird sagen, ja, das ist in Frankfurt gang und gäbe, aber ich bin heute 33 Jahre alt, und vor 25 Jahren, da sind wir mal nach Frankfurt gefahren, und da habe ich auf der Hinfahrt im Auto schon geweint und habe gesagt, heute wird was Schlimmes passieren, wir müssen bitte wieder umdrehen. Und meine Mutter, die saß dann vorne und sagte dann, Junge, beruhig dich, das ist alles gut. Und ich sage, Mama, nein, heute wird was Schlimmes passieren, wir werden ausgeraubt. Und wir haben dann das Auto ins Parkhaus abgestellt, sind dann durch die Frankfurter Altstadt die Zeil rauf und runter, Römerplatz rauf und runter, und kamen dann irgendwann nach 3-4 Stunden Bummeln zurück ins Parkhaus, und das ganze Auto war kurz und klein geschlagen, alles rausgerissen, Radio raus, Handtaschen raus, alle Wertgegenstände entwendet. Und so hat sich immer mehr in meiner Kindheit und in meiner Jugend das rauskristallisiert, dass ich da bestimmte Fähigkeiten habe, die halt geschult werden müssen. Und das hat irgendwie so dieses Fundament gelegt, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, das auch auszubauen für mich.
Früher hatten die Menschen ja sowieso auch ein ganz anderes, dann ein Instinkt, noch ein anderes Gefühl. Ich weiß noch, meine Tante, ob das jetzt wahrsagerische Fähigkeiten sind, kann man jetzt drüber streiten, aber die konnte immer schon sagen, also morgen wird es richtig regnen. Morgen wird es richtig regnen. Ich habe heute so einen Durst den ganzen Tag. Morgen regnet es, auch einen Tag hat es geregnet. Ja. Oder es tat das Bein weh. Oh, sagt sie, das Wetter schlägt jetzt um. Ja. Und es hat auch immer geklappt, hat auch immer funktioniert. Und die hatte auch hatte 100 Millionen
Kräuter. Ist tatsächlich so.
Ich weiß, sie hat ihre Füße im Farn gebadet und Schafgarbe und für alles etwas. Und die waren auch noch ganz anders naturverbunden, als wir sind. So, wann hast du dann aber begonnen, das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen größer aufzuziehen und damit öffentlich zu werden und das einer breiten Masse zur Verfügung zu stellen, dein Können bzw. dein Talent, deine Fähigkeit, da Dinge zu sehen. Und man muss ja dann auch, das eine ist ja, dass man Dinge wahrnimmt, das andere ist aber, dass man das ja auch studieren muss dann und gucken muss, wie sind Zusammenhänge, man wird ja jetzt nicht so einfach Prinz der Magie, nur weil man jetzt die Fähigkeiten hat. Also man muss natürlich auch studieren, gucken.
Also es ist richtig, du sprichst es genau am Angel- und Drehpunkt an. Es ist ein sehr, sehr langer Weg, den man da einschlägt. Ich habe irgendwann mit 14, 15 angefangen, mich in diesen Dingen immer mehr reinzuarbeiten, mich mit okkulten Lehren auseinanderzusetzen, wo man doch früher auch immer gesagt hat, das ist ein Tabu und lass bloß die Finger davon und du lässt dich mit irgendwelchen Dingen ein, von denen du keine Ahnung hast. Ich war da sehr, sehr mutig als Kind und glaube ich auch, das ist auch der Grund, warum ich bis heute mit einem sehr gesunden Menschenverstand an diese Dinge drangegangen bin. Ich habe mir das zur Brust genommen und habe mir das angeschaut und ich glaube, das darf ich auch meinen Großeltern verdanken. Die haben mir immer einen sehr optimistischen Faden an den Weg gelegt. Und so habe ich mich in früher Jugend, 14, 15, mit allen möglichen Religionen beschäftigt. Ich bin zu einer Zeit auch groß geworden, wo das Internet nicht so im Vorrang stand und man musste sich irgendwo die Bücher herholen, wo dieses Wissen drin stand, Praktiken, Methoden. Man musste Menschen finden. Ich habe als 16-, 17-Jähriger mir auch eine Mentorin geholt. Das war eine ganz, ganz tolle Frau, die heute noch auch lebt, die mir so die Grundkenntnisse der Energien und Kräfte im Universum so ein bisschen näher gelegt hat. Die hat mich so ein bisschen ausgebildet und hat mir so den Weg an die Hand gegeben und gesagt, du musst es so anpacken und so kannst du dich da reinfühlen und so kannst du deine eigenen inneren zentralen Kräfte aktivieren, um in diese Dinge reinzukommen. Ja, und dann wurde ich irgendwann 18, 19 und dann ging das Arbeitsleben los und so habe ich dann mich so wieder ein bisschen da drin verloren. Ich hatte dann so 1-2 Jahre Pause, habe das dann erstmal gar nicht mehr so allgegenwärtig für mich verwendet, diese Thematik. Und später mit Mitte 20 habe ich dann festgestellt, der Ruf wird wieder laut. Ich sag mal, du kennst es ja von dir wahrscheinlich auch, wenn man für etwas bestimmt ist oder eine Bestimmung in sich spürt, wo man weiß, das ist das, was einem Muse verleiht, was einem Leben verleiht, was einem Potenzial verleiht, dann kann man nicht dagegen ankämpfen. Und so ging es mir. Ich musste mich wieder in diese spirituellen, okkulten und magischen Lehren reinstürzen und bin dann diesen ganz extremen Weg gegangen, war dann Mitglied in Zirkeln, wie man das kennt, in richtigen Vereinigungen und habe mich da auch nochmal ausbilden lassen. Also ich habe ganz, ganz viel ausprobiert auch für mich.
Wie stellt man sich das Wort so Zirkel? Man stellt sich ja da jetzt vor, man sitzt da dann auch und dann wird Tischerücken gemacht und irgendwelche Geister gerufen, auch sowas?
Tatsächlich kam das natürlich auch immer mal vor, dass man sich mit solchen Sachen beschäftigt hat, aber es ist nicht so ganz so einfach. Das ist ja auch etwas, wofür ich heute stehe, um das aufzuklären, dass man das mit Vorsicht behandeln muss, mit Respekt, dass man an diese Dinge nur drangehen sollte, wenn man sich geistig und körperlich auch dazu in der Lage fühlt, das durchzusetzen und dass man das nicht einfach ohne Bedacht, also in so einem Zirkel, da gibt es eine Oberste oder einen Obersten, das ist dann quasi der Leiter dieser Gruppe, der darauf achtet, dass da auch kein Schandluder betrieben wird, dass da nicht irgendwie jeder so nach seinem Maß der Gefühle irgendwas beschwört oder irgendwas handelt. Und man wird da wirklich Schritt für Schritt und Step für Step in diese okkulten Lehren auch reingebracht und um das zu erlernen. Also es ist richtig ein Studium, wo man mit sich auseinandersetzen muss und das geht auch über viele Jahre. Das habe ich dann so knapp 1,5-2 Jahre gemacht Und dann habe ich festgestellt, ich kann in der Gruppe nicht arbeiten. Ich bin zu freigeisttechnisch angelegt. Ich brauche meinen Freiraum, meine Luft zum Atmen. Ich kann zwar mit ein oder zwei Leuten an einem Tisch zusammen mal arbeiten und mich unterhalten und austauschen und auch Praktiken miteinander anwenden, aber ich war nicht der Typ, der sich in so einem Zirkel, in so einer Vereinigung unterordnet. So habe ich mich nicht gesehen. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, selber meine Dinge zu erlernen, habe ganz viele Bücher studiert, war auf Esoterikmessen, habe verschiedene Orte besucht.
Bist du, was mich interessieren würde, bist du ein Harry Potter Fan? Guckst du die Filme an? Findest du die toll? Inspirierst du dich da oder magst du die eher gar nicht? Findest du das eher, dann widerstrebt dir das vielleicht sogar eher?
Tatsächlich nicht. Also Harry Potter ist etwas, was mich sehr in meiner Kindheit und in meiner Jugend auch unterstützt und bestrichen hat. Und durch die okkulten Lehren, die ich im Nachgang auch für mich aufgenommen habe und auch das Wissen, was ich mir angeeignet habe, kann ich auch heute sagen, dass viele Leute ja immer glauben, dass das alles aus der Autorin ihres Kopfes entsprungen ist. Dem ist ja nicht so, ne? Also Harry Potter, was da dargestellt wird an magischen Praktiken oder an verschiedenen Dingen, hat ja tatsächlich seinen Ursprung in den mittelalterlichen okkulten Sphären. Also das ist etwas, was mich auch immer noch mal unterstützt hat tatsächlich. Also Harry Potter Fan war ich immer und habe das immer gefeiert. Ich finde es schade, dass da jetzt nochmal so eine Nummer rausgemacht wird, dass das nochmal so abgeändert wird, dass das nochmal als Serie verfilmt werden soll tatsächlich. Ich glaube, nächstes Jahr geht es ja los, weil ich finde, diese traditionellen Filme, diese schönen Filme, die aus meiner Kindheit jetzt so entstanden sind wie Harry Potter, die sollte man so lassen, wie die sind, aber das ist wieder ein anderes Thema. Trotzdem kann man sagen, dass tatsächlich in Harry Potter viele Elemente drin sind, die in der okkulten Szene oder in der spirituellen Szene auch nachvollziehbar oder auch feststellbar.
Also mir war das immer zu viel. Ich bin ehrlich, mir war das alles zu viel irgendwie drumrum und zu gotik und alles irgendwie kamen die auch nicht richtig zur Sache. Also ich habe da viel lieber Jonathan Strange und Mr. Norrell angeschaut, diese beiden Magier, und also da hat's ja, ist ja alles explodiert immer und war ganz aufregend und spannend und haben sich Welten aufgetan, die, sagen wir mal, viel, die nicht so düster waren. Mir war das auch zu düster. Also mir war das auch viel zu düster. Und ich habe ja auch hatte relativ früh Zugang zu Okkultismus und ich fand es auch spannend und zur Spiritualität und zu Esoterik. Und als ich so 17 war, habe ich dann eine Frau kennengelernt, das ist eine rumänische Hexe, ja. Und das war dann ganz spannend. Die hat einen Schrumpfkopf und eine Kristallkugel und ihre Karten und Horror. Und das war also schon, fand ich schon sehr cool, und wir sind auch heute noch befreundet und legt mir auch mal die Karten oder so. Ich kann sie mir auch selber legen, aber man kann sie sich selber nicht legen, das ist das große Problem. Also ja, irgendwie selber ist man immer blockiert, und dann lege ich mir die, dann passen mir die nicht, dann lege ich sie nochmal, aber dann kommt sie natürlich wieder genauso, ja. Und und dann bin ich unsicher und deshalb lasse ich mir sie gerne lieber legen. Ich möchte aber auch andere nicht legen. Ich könnte das, ich will es aber nicht, weil das nicht meine Aufgabe ist in diesem Leben. Also das ist nicht mein Job. Und deshalb dachte ich, hat mich mal interessiert jetzt. Also meins ist gar nicht, der ganze Hype, mich langweilt es dann irgendwie auch relativ schnell. Ich finde, das ist sehr viel Roman drumherum immer und sehr viel, und ein bisschen wie, es ist ein Riesenerfolg, aber für mich ein bisschen wie so Hänsel und Gretel-Märchen, so ein Märchen von genau. Gebrüder Grimm, das ist mir zu viel. Da bin ich zu realistisch dazu, ja. Also
das unterstreiche ich. Das ist ja, das hat auch mit der rein, also mit dem, was heute praktiziert wird. Also wir erleben ja jetzt gerade nach der Pandemie auch nochmal einen riesen Aufschwung in der Gesellschaft, was Spiritualität, Okkultismus, Esoterik anbelangt. Das hat ja alles natürlich nichts mit irgendwelchen Spielfilmen zu tun. Ja, sondern wir reden hier über das Wissen von Menschen und Ahnen, die das über Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt und gesammelt haben. Und das wird wieder an die Oberfläche gebracht, Harald. Also man spürt einfach auch, dass der Mensch wieder den Drang dazu hat, in diese Sphären hineinzugehen und sich selber auch mit diesen eigenen Entwicklungsprozessen auseinanderzusetzen. Welche Kräfte stecken noch in mir drin? Was ist noch an Potenzial rausholbar? Was für Talente stecken da noch in meinem Kern? Und das ist auch das, was die Magie und die Spiritualität bewirken sollen, nämlich, dass der Mensch wieder damit in Berührung kommt. Jeder entscheidet dann für sich selber, wie, in welche Richtung er einschlägt, ob er den hellen oder den dunklen Weg einschlägt, ob er für sich bleibt oder in die Öffentlichkeit geht, das ist jedem selbst natürlich überlassen.
Also bei mir war es, nachdem meine Mutter tragisch ums Leben kam, dann ist die auch nicht gegangen, die ist mir immer wieder auch mal erschienen, nachts. Nachts habe ich geschlafen und dann ist sie da im Bad rumgegeistert, hat was runtergeschmissen, ja. Und dann habe ich, also jetzt ist aber gut, ja, also guck, dass du jetzt wegkommst und dass du Ruhe gibst. Also furchtbar. Und das ist schon etwas, dass es immer wieder Seelen gibt, die einfach nicht ins Licht gehen konnten, nicht gegangen sind. Es gibt ja auch die Situation, dass manchmal ein Hund in einer Wohnung irgendwas anbellt, wo eigentlich gar nichts ist, aber Hunde und Katzen können ja auch Dinge sehen, die wir nicht sehen können und wahrnehmen und auch
absolut.
auch Geister und Seelen, die da rumgeistern, wahrnehmen. Also ich bin sowieso immer überrascht. Ich habe heute so was Schönes gesehen, fasziniert, was Tiere für eine ja unfassbare Sensibilität haben und was die alles wahrnehmen. Es war ein Video auf Instagram von Elefanten und die wurden von einem Mann gerettet und jedes Jahr kam der einmal, um sie zu besuchen und dann, glaube, konnte er ein Jahr nicht, weil er krank war und da waren die außer Rand und Band, die waren erst wieder beruhigt, als sie gesehen haben, dass ich kurz gezeigt habe, dass es ihm gut geht. Mhm. Und dann ist er gestorben und da war das aber gar nicht so, aber da standen die plötzlich an seinem Haus und zwar die ganze Herde. Da müssen die um die 12 Stunden gelaufen sein. Und die hatten wahrgenommen, dass der gestorben ist. Und dann waren die 2 Tage da und haben Totenwache gemacht. Die Elefanten bleiben ja bei ihren Tieren, und bis sie ins Licht gehen. Und 2 Tage war das ganze Rudel vor dem Haus.
Aber das zeigt ja gerade, dass doch viel, viel mehr zwischen Himmel und Erde, also zwischen Himmel und Erde existiert auch. Und ich glaube, ich respektiere jeden anderen Menschen, der eine andere Meinung auch hat dazu. Natürlich, das muss ich auch. Aber es ist doch so schade, die Augen davor zu verschließen und zu sagen, das gibt es alles nicht oder ich brauche das alles nicht. Das ist mein Weg. Ich versuche den Leuten damit auch zu vermitteln, dass sich da eine ganze Welt eröffnen kann, an Dingen, die man wahrnehmen kann. Und wenn du da so schön von erzählst, es gibt so viele Erlebnisse von Menschen, die das auch beschreiben. Und ich kann auch, mein Opa, der ist dann relativ früh leider auch verstorben, der hat mich noch mehrmals in den Träumen besucht, den habe ich tagsüber auch schon mal, wie du das erzählst, durch die Wohnung huschen sehen. Und das hat mir immer ein Gefühl gegeben, dass ich wusste, danach ist es nicht vorbei, danach geht es weiter. Und da sind auch Menschen, die auf einen warten. Und es hat mir den Weg auch unheimlich erleichtert.
Du weißt aber schon, dass du Glück haben kannst oder Glück hast, dass du jetzt in dieser Zeit geboren bist. Also vor ein paar hundert Jahren hätte man dich ja sauber verbrannt und in der Inquisition und verfolgt.
Das ist richtig,
ja. Ja, also da war ja, und das ist ja nach wie vor in den Köpfen vieler Menschen, da hat die Kirche ja ganze Arbeit geleistet, dass man Hexerei ist verboten und ist Gotteslästerung und ist, ja, also, und auch uns abgeschnitten von dem Spirituellen.
Man hat uns entnabelt.
Und ja, und nicht nur das, sondern auch gesagt, ihr seid ja auch, also es fängt natürlich an, dass die Leute nicht lesen konnten. Man hat es ja auch verhindert, dass sie lesen und schreiben können. Und dadurch konnten sie auch die Bibel nicht lesen. Da hat man gesagt, ihr braucht uns, die Pfarrer, die Priester, damit wir euch überhaupt erzählen, was Gott will. Und ihr seid ja sowieso zu doof dazu. Also ihr braucht uns, damit wir mit Gott, damit wir dolmetschen, ja. Und das steckt ja auch alles immer noch in den Menschen drin. Viele haben ja auch eine solche Angst,
absolut,
noch immer, auch Angst, aus der Kirche auszutreten, weil sie denken, wenn sie da austreten, fahren sie in die Hölle, ja.
Also da sind wir leider auch bis heute, passiert mir das ja immer noch, dass immer noch auch Menschen aus monotheistischen Religionen sehr affin darauf sind, mich in, wie sie immer so gerne sagen, mich in den richtigen Weg wieder zurückzuführen, was natürlich für mich nicht annehmbar ist. Ich respektiere das, wenn sich da jemand bemüht. Die Leute bekommen aber auch ganz klar von mir gesagt, dass das nicht mein Weg ist. Ja, also ich respektiere das. Ich bin für mich ein sehr gläubiger Mensch auch und ich glaube auch, dass es einen universellen Schöpfer gibt, der alles erschaffen hat und der auch da seine Hände im Spiel hat, aber ich brauche das für mich nicht. Ich kann mich an meine Oma erinnern, die war sehr gläubig auch. Die hat den Katechismus auf dem Nachttischschränkchen liegen gehabt und da musste auch gebetet werden bei uns zu Hause. Wir wohnten tatsächlich auch neben dem Pfarrer. Also der Pfarrer war Zaun an Zaun mit uns und wir kriegten natürlich auch zu Hause immer gesagt, leise, darüber wird nicht laut gesprochen, das braucht keiner im Dorf mitzubekommen, dass da bei uns zu Hause so die Affinität auch in diese Richtung besteht. Und wir mussten da uns auch konfirmieren lassen und sind dann auch in die Kirche gegangen. Aber für mich war trotzdem einfach klar, dass ich die Augen davor nicht verschließen kann. Ne? Und du hast natürlich recht, ich bin dankbar dafür, dass ich in dieser Generation aufwachsen darf und dass vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren wäre es schlimmer gewesen.
Ich muss dich manchmal, du bist so schön, du redest, aber ich muss trotzdem manchmal reingrätschen, sonst wäre die Ausführung zu lang und wir kommen nicht zu allem. Aber mach ruhig weiter, alles gut. Wo liegt der Unterschied jetzt zum Wahrsagen und der Astrologie? Wo hat die Astrologie ihren Platz? Oder kann man über Astrologie auch wahrsagen? Kann man da auch Dinge sehen über die Astrologie? Also man kann sich natürlich, klar, man kann sich jetzt sein Horoskop machen lassen. Man kann es natürlich in der Zeitung lesen, aber das ist jetzt also da muss, absoluter Quatsch. Also in der Zeitung jetzt das Horoskop zu lesen, ja, hat mal jemand gesagt, die ist dumm, dann sage ich, nee, die ist nicht dumm, die ist nur naiv. Und er sagte, wo ist denn der Unterschied? Dann habe ich gesagt, naja, sage ich, naive Menschen lesen Horoskope in den Zeitungen, dumme Menschen glauben daran, ja.
ja.
Aber es gibt natürlich schon, man kann natürlich aufgrund seiner Geburtsstunde und viele Dinge auch feststellen. Oder die Numerologie ist ja auch ein sehr großes,
absolut,
Feld, das ich auch nicht so beackert habe. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber auch das kommt ja immer mehr, dass Dinge über die Numerologie vorhergesagt werden und auch Menschen haben ja durch ihre Namen, ihr Geburtsjahr haben ja ihre Nummern, ja, und dass man auch da durchaus inzwischen sagen kann, also das ist jetzt gerade eine schwierige Zeit für dich oder da und da ist gut oder da ist nicht so gut und wie würdest du da sagen, wie viel Raum nimmt bei dir Numerologie, Astrologie und dann eben legst du auch Karten?
Also ich bin auch Kartenleger tatsächlich, ja. Tatsächlich nimmt das schon Raum bei mir ein, eine Menge Raum. Dadurch, dass ich aber so lange da drin tätig bin, praktiziere ich es für mich selber jetzt nicht mehr so stark. Ja, also ich habe dann meine Klienten, wo ich das anwende. Es ist so, dass die Numerologie und die Astrologie auch gerade wieder ein absolutes Comeback erlebt. Also es ist unglaublich, wie viele sich wieder diesen Studien auch widmen. Karten legen oder auch mit der Kristallkugel oder generell Wahrsagen, das ist eine Divinationsart. Also das Fremdwort quasi für Wahrsagen ist Divination. Und diese Divinationsarten, das sind alles Fähigkeiten, die aus einem selbst herauskommen. Das heißt, das sind Fähigkeiten, die uns angeboren sind oder die wir uns angeeignet haben. Und Astrologie und Numerologie ist eine mathematische Geschichte. Das heißt, da wird genau auf Punkt, Grad und Komma gearbeitet, um quasi aus diesen Nummern und Daten die Zukunft vorherzusagen für die jeweilige Person oder für das jeweilige Ereignis. Das heißt, dein Geburtsdatum, die Minute und die Sekunde und auch wo du geboren worden bist, sind dann signifikant dafür, wie dein Leben verläuft im Endeffekt.
Aber was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand sagt, so, ich möchte mir jetzt die Zukunft voraussagen lassen, soll er sich die Karten legen lassen, soll er sich ein Horoskop machen lassen? Also es gab ja früher, es war ja durchaus üblich, selbst bei extrem gläubigen Menschen wie der so streng katholischen Katharina de Medici, ja, französische Königin wurde, die hat ja einen eigenen Horoskopen immer, ja, einen Astrologen, eigenen Astrologen immer, ja. Und der wurde auch immer befragt und alles vorher immer, also da wurde nichts gemacht, ohne dass der befragt wurde. Aber kann man jetzt sagen, wenn man jetzt über das ganze Jahr wissen will, was so
das ist möglich,
dann mache ich lieber ein Horoskop, und wenn ich jetzt mal irgendwie so schnell was wissen will, dann lasse ich mal in die Kristallkugel oder in die Karten schauen.
Also es ist immer unterschiedlich, welches Werkzeug man anwendet. Ich habe über die Jahre hinweg für mich so eine eigene Mischung entwickelt. Ich arbeite gerne orakeltechnisch in Kombination mit Kartenlegen und lasse so ein bisschen die Astrologie mit einfließen. Jedes unterschiedliche Handwerkszeug, was man verwenden kann, ermöglicht dir auch eine unterschiedliche Bandbreite, wie weit du in die Zukunft sehen kannst. Also ein Kartenleger wird dir wahrscheinlich sehr, sehr oft sagen, ich habe da so eine Spanne von maximal 1 bis 2 Jahren oder auch vielleicht gerade noch bis 5 Jahre und dann ist auch Schluss. Der Astrologe kann natürlich viel, viel weiter in die Zukunft gehen. Der kann wirklich gucken, was passiert mit 37, mit 42, mit 58. Der kann also viel, viel tiefer reinschauen, weil der durch bestimmte Ereignisse und Daten sehen kann, wo hakt es jetzt. Und das liegt natürlich individuell auch am Klienten. Wie weit will der gucken? Wo will der reingehen? Was ist die Frage? Und wie individuell darf es denn dann sein?
Ja, und vielleicht auch, bei was er sich wohler fühlt, ja, wo er einfach sagt, es ist ja, man muss ja sowieso immer erstmal, muss dran glauben und wie mit allem, ansonsten macht es ja keinen Sinn. Und ich denke, dass es einfach Leute gibt, die dann eher dazu neigen, also Karten legen. Und also wenn ich was schnell wissen will, dann frage ich, dann lasse ich mir auch die Karten legen. Also da kann man jetzt nicht erst.
Die Karten sind da ein schnelles Medium, absolut. Du schmeißt einfach mal 3, 4 Stück, ne? Und dann hast du deine Antwort.
Ja, wobei man müsste, also wenn man es ein bisschen kann, wenn ich mir das selber lege, man müsste es sich ja gar nicht legen, man weiß es ja eigentlich sowieso schon. Es ist ja nur nochmal eine Bestätigung oder wird einem nochmal vor Augen gehalten, ja. Man will es ja manchmal auch nicht wahrhaben, das kommt ja noch dazu. Deshalb ist es dann ganz gut, wenn man es bildhaft nochmal sieht, ja.
Ich glaube, das brauchen die Leute auch. Die Leute brauchen auch jemand, meine Mentorin hat immer so schön gesagt, Christian, du darfst nie vergessen, die Leute möchten den Handspiegel vors Gesicht gehalten haben.
Aber der Spiegel lügt ja auch. Der Spiegel lügt und die Waage lügt auch. Die sind beide Verräter, ja.
Da müssen wir aufpassen, ne? Das ist wohl wahr.
Ja, wie kann man so naiv sein und dem Spiegel und der Waage vertrauen, ja? Und glauben, dass alles, was die zeigt doch an, was sie will, ja? Nein, Spaß beiseite. Ja. Wenn du jetzt, du bist ja sehr viel auf Social Media unterwegs und bist da auch immer sehr aktiv und du machst und hallo und eine Power und jetzt geht's los und Pluto und jetzt wird aufgeräumt und jetzt so.
Ja.
Und finde es ja toll, also wenn ich jetzt weiß, es ist rückgängiger Merkur schon wieder, das ist mir wie Spitzgras. Dieser bekloppte Merkur, der springt ja 3-4 Mal im Jahr im Viereck, ja. Und da ist mir gar nicht lustig. Also da weiß ich sowieso schon, dass gleich das nur Horror ist, wenn der wieder rückläufig ist. Da funktioniert nichts. Es wird alles in die Länge gezogen. Die Leute sind aggressiv. Es gibt Stress ohne Ende. Ja. Und also denke ich, brauche ich das? Und das ist der kleinste Planet und macht so am meisten Theater. Also ständig.
Das ist immer, die kleinsten sind am lautesten. Ne? Das ist ja immer, also man kennt das ja auch aus dem Tierreich. Alles, was klein ist, das macht die lautesten Geräusche. Aber du hast vollkommen recht. Es ist tatsächlich so, dass der rückläufige Merkur, insbesondere wenn er dann aktiv ist, extremst viele Menschen auf diese Art und Weise beeinflusst. Man muss dazu sagen, dass die Planeten aber trotzdem immer zwei Seiten der Medaille haben. Es hängt auch ein Stück weit damit zusammen, wie wir als Menschen damit umgehen und wie wir das für uns annehmen. Viele Leute haben dann das Problem, dass die nicht so schnell sich an diese Energien anpassen können. Und dann hat es natürlich das Problem schon direkt vor der Haustür, dass man wochenlang sich dann schlecht fühlt, bis dann diese Konstellation wieder vorüber.
Ja, aber was nützt es, wenn ich mich anpasse und die Gegenseite nicht und komme nicht in die Gänge und es kommt zu keinen Abschlüssen, bezahlen nicht, machen nicht, das nützt ja dann auch nichts.
Ja, es ist wirklich schwierig, tatsächlich, was das anbelangt. Ich tue mich heute mit meinen 33 Jahren immer noch super schwer damit, obwohl ich in den Bereichen mich gut auskenne. Es gibt viele Planeten, die auf einmal oder Konstellationen, die entstehen, wo ich für mich sage, ich verstehe das gar nicht. Es ist auch ein Lernprozess, den wir für uns annehmen und das kann viele Jahre in Anspruch nehmen, bis wir für uns verstanden haben, welche Erkenntnis wir daraus ziehen können. Ich kenne Astrologen, die wirklich Meister ihres Faches sind und die dann zu mir sagen, ach nee, wenn der Mars jetzt rückläufig wird, dann kann ich erstmal das Geschäft 6 Wochen zumachen, weil dann läuft gar nichts bei mir. Oder ich habe andere Leute, die sagen, wenn Venus rückläufig geht, dann fühle ich mich monatelang schlecht oder wochenlang schlecht. Es ist wirklich die Kunst, sich dieser Dinge auch anzunehmen und das ist eine Aufgabe,
ja,
die man
aber man
für
wird
sich
mit zunehmendem Alter, glaub
muss.
Mir das, wenn du sagst 33, warte mal ab, bis du 59 wirst oder 60, glaube mir, man hat die Geduld dann auch nicht mehr, also das kommt dann noch dazu, dann hat man irgendwann
du
gar keinen...
Du machst einem ja richtig Hoffnung.
Man hat gar keinen Bock mehr auf so einen Zirkus, ja, und ich hatte auch, also ich finde, die letzte Zeit war eine so extrem stressige Zeit. Es kamen so viele Sachen zusammen. Ja, anscheinend hat sich auch ein dunkles Portal geöffnet. Da denke ich mir, was machen die da oben? Schlafen die? Kriegen die nicht mit? Können doch auch aufpassen, dass ich dieses Portal nicht öffnen kann. Jetzt kriegen sie es erst nicht zu. Dann wollen sie, dass wir hier unten für viele Menschen Mut machen. Ich auch und Menschen helfe und ja irgendwie als Heiler unterwegs ist und dass man Menschen Gutes tut und dass man für die Menschen, dass man denen Freude bringt und Kraft. Und da habe ich gesagt, die Tage mal zu denen, ich bin ja im ständigen Gespräch, also mit Gott, mit Jesus und der Mutter Gottes, weil ich denke, also viele verwechseln ja Beten mit Betteln. Und
das ist richtig.
Das ist ja ein großer Unterschied. Und es steht ja in der Bibel, glaube, dass es und dann wirst du es erhalten. Und wenn ich jetzt Gott um etwas bitte, dann sollte man davon ausgehen, dass er nicht so doof ist, sondern dass er das also nach dem ersten Mal auch schon mitbekommen hat. Und ich rufe auch nicht beim Otto-Katalog an und bestelle die Hose, dann rufe ich wieder an, bestelle die Hose wieder, dann rufe ich wieder an, bestelle die Hose wieder und dann nochmal. Und dann sagen die, das schicken wir besser gar nichts hin. Ja, so. Und also man sollte jetzt schon davon ausgehen, dass wenn man das Gott sagt und dass es dann auch funktioniert, dann lässt man es los. So, das funktioniert ja aber bei den meisten sowieso nicht. Und ich denke, man muss auch ein bisschen im Gespräch mit ihm bleiben, weil sonst hört er einen vielleicht auch mal nicht. Also ich habe keine Lust auf Menschen, die sich immer nur bei mir melden, wenn sie was brauchen und wenn sie sich auskotzen und sonst nie was mit mir zu tun haben wollen, da habe ich erstmal auch kein Ohr. Also bin ich mit denen allen im Gespräch, aber so stressig, wie das letzte Zeit war, da habe ich denen auch gesagt, sag mal, habt ihr eine Macke? Ja, seid ihr nicht ganz dicht? Ich habe zu Jesus gesagt und der Mutter Gottes, sei, also jetzt guckt mal, dass ihr mal was tut. Ihr hockt da oben auf eurer Wolke. ihr wisst gar nicht, wie es hier unten ist. Ihr lebt nicht in der Dualität. Ja. Uns zerreißt es hier unten. Ihr sitzt da oben, ja, kriegt nicht mal das Negative in den Griff. Und ich soll hier den Kram machen. Ja, dann macht ihr euren Mr. Line. Entweder ihr guckt jetzt, dass ihr mal ein bisschen, dass ihr mich ein bisschen unterstützt, weil mir reicht es jetzt. Und am anderen Tag ging es schon besser. Am anderen Tag
also
ging es schon leichter.
Das Jahr 2024, das ist auch eine harte Probe und das ist auch verdammt hartes Brot, was man kauen muss. Es geht aber darum, dass wir gerade diesen Prozess jetzt alle mal durchmachen müssen. Es ist wie eine Generalprobe. Es geht ja in die Geschichte, dass die Menschen für sich wieder in die Energie, in die Mitte kommen, dass jeder für sich in seine Kraft kommt. Und du weißt ja selber, das Leben schenkt einem nichts umsonst. Ne? Wir müssen für alles was tun. Und wir müssen auch für alle...
Naja, ich habe aber schon genug getan und genug Generalproben. Also irgendwann wäre es auch schön, dass das Stück mal aufgeführt würde.
Ja, es ist ein großes Theaterstück. Jeder spielt dann große oder auch kleine Rollen. Das kommt immer ganz drauf an. Ich glaube, dass für mich ist das natürlich nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich glaube, dass es natürlich auch schwer ist, auch für Leute, die schon einiges mehr in ihrem Leben erfahren und auch erarbeitet haben, dass es dann jetzt noch anstrengender ist als für Menschen wie zum Beispiel für mich, die jetzt mit 32 Grad mal vielleicht 20 Jahre Lebenserfahrung wirklich auf dem Buckel haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass manche deutlich mehr auch darunter
leiden. Naja, ich kann dir das sagen, wie das ist. Also in deinem Alter, wenn da was war, dann ging irgendwo eine Bombe hoch und dann hast du dich drum gekümmert. Jetzt gehen 4, 5 hoch auf einen Schlag, ja. Da knallt es an allen Ecken und Enden. Und du musst gucken, du bist nur beschäftigt, ja, mit irgendwas zu regeln, zu machen und bei guter Laune zu bleiben und im Vertrauen zu bleiben, im Vertrauen an die höhere Macht und dass alles gut wird und alles. Also da hast du schon zu tun, denke ich. Also sag mal, geht's noch? Ja. Also jetzt ist ab. Und das ist ein bisschen wie. Ja, wie beim, was weiß ich, wenn jetzt jemand Bergsteigen geht und ja, wenn er natürlich dann besser wird und besser, dann wird er größere Berge genommen und dann noch größere und noch ein anderer Schwierigkeitsgrad. Und so ist es hier auch. Aber manchmal, glaube ich, haben die ein bisschen die Übersicht verloren. Die sitzen da oben auf ihrer Wolke 7, da ist alles schön, die haben keine Dualität und merken gar nicht, wie es uns zerreißt, ja. Also, das hört sich jetzt alles so ein bisschen lustig an, aber man muss schon reden mit denen und muss auch sagen, pass auf, ich brauche jetzt Hilfe. Das ist ja das große Geheimnis. Von allein dürfen die ja auch nicht und wenn du nicht um Hilfe bittest beim Kosmos, kommt ja auch keine, ja?
Es ist ja so, Licht und Schatten gehen miteinander Hand in Hand und wir müssen für uns erkennen, in welchen Weg wir uns da geleiten wollen. Wenn wir für uns nicht erkennen, was für eine Richtung wir einschlagen wollen, dann sind wir auch oft der Tennisball im Universum, der immer von links nach rechts geschossen wird und das ist anstrengend, das ist sehr, sehr schmerzhaft und das kann auch wirklich anstrengende Prozesse hinter sich herziehen. Ich habe auch in meinem Leben schlimme Depressionsphasen hinter mir, habe auch ganz schlimme Schicksalsschläge für mich erlitten. Ich bin aber auch immer wieder dankbar dafür, dass ich mit Erfolg und mit Willenskraft aus diesen Ereignissen rausgehe und fühle mich auch dadurch stärker und vor allen Dingen weiser. Und das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die wir daraus ziehen können, auch wenn es im Nachgang sich sehr, sehr hart und sehr, sehr anstrengend immer wieder
anfühlt. Naja, aber wenn es ist ja... Dann, das ist das eine, aber wenn es gibt ja auch Leute, die durchaus sich entschieden haben fürs Helle und auch den hellen Weg gehen und deshalb eigentlich gar kein Ping-Pong-Ball mehr sind, aber wenn du natürlich diesen Weg gehst und sehr hell strahlst, dann bist du natürlich eine perfekte Zielscheibe für die dunklen Mächte, die dich natürlich nicht sehen wollen. Und dann wirst du beschossen, dass dir das ganz schwindelig wird. Ja? Das ist ja die andere Seite der Medaille. Da kriegst du ja so ein paar übergebraten. Also wie wenn man kurzes Wellholz über den Kopf bekommt, ja, morgen schon beim Aufstehen. Und das ist das, was mich dann fürchterlich nervt und wo ich denke, jetzt ist aber gut, ja.
Also jetzt. Dieser energetische Wettkampf, der gerade stattfindet zwischen Licht und Schatten, und wir sind eigentlich das Kanonenfutter oder ich sag mal die Bauern auf dem Schachbrett, die das alles aushalten müssen. Uns fragt dann halt auch keiner, ob wir das gut oder schlecht finden, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die da so untereinander, die alle so, ne, wie auf so einem Schachbrett ständig fallen und wieder aufstehen.
Ich bin die Königin, die weggeschossen wird, kein Bauer. Also ich muss doch sehr bitten.
Ich
bitte
drum.
Ja, also, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich in einer Zeit der viel höheren Schwingung sind, und man kann das ja mal ausprobieren. Ich habe das so oft gesagt, wenn man morgens aufsteht, mir ist auch nicht immer grün, und ich habe auch diese Fibromyalgie, und dann hast du auch Depressionen. Du wachst auf, tut da alles weh, bist noch depressiv, denke ich, fängt da gut an. Ja? Und dann gehst du auf die Straße und da kannst du ja überlegen, entweder ziehst ein Gesicht oder du grinst halt doch vor dich hin so und redest dir ein, ist ja alles schön. Und der Unterschied ist wirklich, wenn du mit einem ernsten Gesicht gehst, kommen dir nur Menschen mit ernstem Gesicht entgegen. Wenn du lächelst, kommen dir nur Menschen entgegen, die dich begrüßen und lächeln. Es ist wirklich so. Das ist.
Es ist wirklich absolut. Also wir ziehen das an, was wir auch aussenden. Und wir sind ja alle quasi Sender und Empfänger. Und wenn wir wirklich mit einer positiven Einstellung ins Leben gehen, egal wie schlecht es uns auch geht, dann bekommen wir das natürlich auch auf einem gewissen Maß wieder retour.
Naja, wobei, wenn wir sehr hell strahlen, zielen wir natürlich auch ein bisschen das Dunkle an. Das kommt ja auch noch dazu. Aber das muss man halt erkennen dann. Wenn man sehr hell strahlt, zieht man leider auch immer wieder Leute an, die man vielleicht nicht so brauchen kann. Oder welche, die halt sehr stark beide Seiten ausgeprägt haben. Aber so der beste Psychiater ist mein kleiner Hund, der mit seinem Riesenstock da morgens immer läuft, und der bringt alle Menschen zum Schmunzeln. Wenn die den sehen, sind sie alle hin und weg und am Schmunzeln und Grinsen. Und da denke ich immer, der ist der beste Psychiater eigentlich.
Das ist wohl wahr. Aber das ist das ja auch, da sind wir Herzensmenschen, Harald. Ich kann mich vor ein paar Tagen oder Wochen erinnern, wie du die Geschichte da erzählt hast im Social Media, wo es dem armen Billy da ein paar Tage nicht so dolle ging. Und für mich war das gerade so, also ich hätte dir am liebsten ein Riesenpaket an Energie geschickt, weil mich das so mitgenommen hat. Und ich fühlte mich so berührt dadurch, weil ich weiß einfach, dass das diese Haltmomente sind, die wir im Leben nun mal auch brauchen, was uns glücklich schenkt, was uns Kraft verleiht und was uns auch in eine gewisse Demut und in eine gewisse Dankbarkeit auch bringt. Ne?
Absolut, absolut, absolut. Und naja, ich bin froh, es ist jetzt so, das ist das Gute, kommen wir mal zum Guten. Die Sterne stehen etwas besser jetzt wieder, es wird auch wieder leichter. Ja. Was hat der Pluto eigentlich noch gemacht? Was hat der noch gemacht? Du sagtest, der war noch mal gut zum Aufräumen. Was macht,
also der,
was
Pluto,
macht der im Gegensatz zu dem Merkur? Ja.
Der Pluto, der räumt jetzt einfach noch mal so ein bisschen auf. Das heißt, der ist jetzt gerade von Anfang September bis Mitte, Ende November ist er noch mal im Steinbock drin. Und das bedeutet, dass wir noch mal in eine Reflexionsphase kommen. Wir schauen jetzt noch mal. Also der Pluto bringt auch in unseren Bewusstseinszustand nochmal die Erinnerung der Vergangenheit rein, dass wir für uns nochmal annehmen sollen, was wollten, was möchten wir vom Leben, was möchten wir nicht, welche Menschen brauchen wir nicht, was dürfen wir wirklich für uns mal abstreifen, loslassen. Und diese Erkenntnis wird eigentlich nur nochmal durch diese Konstellation zurück in unseren Bewusstseinszustand geworfen, damit wir uns wieder daran erinnern, dass wir nicht nochmal denselben Fehler wiederholen. Also hier ist zum Beispiel die Konstellation eigentlich, finde ich, sehr positiv, weil Pluto möchte uns nur noch mal quasi mitteilen, erinnere dich bitte daran, dass du diesen Weg geschafft hast, dass du das für dich absolviert hast. Und bitte geh diesen Fehler nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal ein, sondern lass jetzt wirklich auch weiterhin für dich los, um in deine Größe zu kommen.
Gut, bei mir gibt es nicht mehr viel loszulassen. Ich habe schon alles, aber ich werde
ja, in mich aber dann ist das deine Erkenntnis doch und das ist doch wunderbar. Du, also deswegen darfst du dich da jetzt auch wirklich aufgehoben und gut fühlen. Wir haben natürlich dieses Jahr, wird es noch ein bisschen spannend, wir haben noch eine Vollmondfinsternis
am 18. September. Was macht die? Was passiert da?
Ja, also in der Astrologie steht diese Vollmondfinsternis, das ist eine sogenannte Eklipse, die steht im Moment fokussiert dafür da, dass es wahrscheinlich nochmal zu einer erhöhten Naturkatastrophenrate kommen wird. Das heißt, es wird auch die Weltbevölkerung so ein bisschen betreffen. Es wird wahrscheinlich zu Erdbeben kommen, Vulkanausbrüchen. Das ist jetzt leider wieder ein bisschen negativ behaftet. Politische Instanzen, Königshäuser müssen sich warm anziehen. Von der astrologischen Kenntnis her kann man sagen, ich müsste jetzt noch mal in meine Unterlagen schauen, aber das britische Königshaus, das stand immer bei Vollmondfinsternissen unter einem sehr schlechten Stern. Also ich glaube, wenn ich mich nicht richtig irre und ich die Daten noch richtig im Kopf habe, ich will aber nichts Falsches sagen, also Prinzessin Diana ist unter dieser Vollmondfinsternis ja auch leider dann verstorben. Und also das Königshaus, das muss sich warm anziehen in England wahrscheinlich auch. Also aber generell der Adel, der kann die Luft anhalten, weil für den wird es wahrscheinlich auch, die Monarchie wird da dran zu knabbern haben, auch nochmal an dieser Vollmondfinsternis.
Was können wir sonst noch erwarten in diesem Jahr?
Gibt's sonst? Also ich denke, wir erwarten ja dann im Endeffekt jetzt das Wassermann-Zeitalter. Wir sind ja quasi schon drin. Wir kommen jetzt in das Wassermann-Zeitalter.
Wir sind schon drin, ja.
Wir sind schon drin, aber es wird jetzt durch Pluto quasi dann ab Dezember nochmal richtig unterstrichen. Für dieses Jahr kann man aber wirklich sagen, dass wenn ungefähr Oktober, November vorüber ist, dass erstmal wieder eine Pause eintritt, dass eine Erkenntniszeit eintritt, dass wir wirklich für uns in diese, ich würde das schon fast sagen, wie in so eine Art Winterruhemodus nochmal zurückkehren dürfen. Wir dürfen durchatmen, Luft holen. Also das Jahr war turbulent genug.
Also es wurde alles auf den Kopf gestellt, oder? Irgendwie dieses Jahr.
Ja, absolut. Absolut. Es wurde richtig durchgeschüttelt, neuen Wind reingebracht, um zu gucken, was passiert jetzt. Und da hat jeder jetzt so seine Aufgaben abzuarbeiten. Und der eine mehr, der andere weniger. Du bist für dich dann Gott sei Dank mit den meisten Dingen schon durch. Ich habe wahrscheinlich noch viel mehr vor mir. Das ist immer individuell.
Ja, ich habe auch ganz viel alles hinter mir gelassen jetzt und ganz viel Veränderung. Und ich mache dann die Veränderung auch sofort mit. Ich muss nur, meine Seele muss nur sagen, Veränderung schon springe ich, ja. Und das ist aber eigentlich schön. Das ist, denn viele Freunde sagen immer, Mensch, du bist mutig, da gehört viel Mut dazu. Ich mache das einfach, weil ich merke, das ist jetzt notwendig, ja. Jetzt muss man da mal loslassen. Und auch so an Dingen nicht festhalten. Alles, was ich so drei, vier Monate nicht anhatte, alles weg, anderen geben, die Freude haben. Auch manchmal Dinge, wo man denkt, Möbelstücke, das tut mir jetzt irgendwie nicht mehr gut, irgendwie passt mir das jetzt nicht mehr oder ich brauche überhaupt eine Veränderung, ich will mich ganz anders einrichten, es muss alles bisschen heller werden, bisschen weniger vollgestellt und dann mache ich das, ja. Und das ist ja auch richtig, denn das Leben ist Veränderung. Es ist ja nichts bleibt ja so, wie es ist. Und wir verändern uns ja auch jeden Tag und haben dann vielleicht auch andere Präferenzen, ja.
Ich denke, genau darum geht es. Und wenn ich das sagen darf, ich finde, man sieht dir es zum Beispiel auch unheimlich an. Du wirkst viel gelassener, viel weiser und du fühlst für mich kommst du auch deutlich mehr in deiner Mitte rüber. Ich kenne dich ja schon, seitdem ich klein bin. Meine Oma war ein ganz großer Fan von dir auch. Und ich weiß, dass du auch durch deine Lebensgeschichten und all was so, aber man sieht es dir heute an. Du bist unheimlich in deiner Mitte und in deiner Weisheit. Und das ist das, was doch schön ist, was es doch angenehm auch macht.
Das ist wunderbar. Wir hatten ein tolles Gespräch. Wir kommen schon zum Ende. Wo kann man dich finden, wenn jemand sagt, jetzt möchte ich mich von diesem Christian oder Prinz der Magie einmal beraten lassen? Wo kann man dich finden? Wie findet man dich? Hauptsächlich
also
auf Social Media, oder?
Ja, natürlich. Also man findet mich auf Instagram unter prinz.der.magie. Ich habe da auch ein blaues Häkchen, das heißt, ich bin da verifiziert. Auf TikTok bin ich auch zu finden. Allerdings muss ich da leider sagen, die Plattform bereitet mir mit Fake-Accounts sehr große Probleme. Aber wer mich da finden möchte, auch unter prinz.der.magie und da einfach mal unter der Followerzahl gucken. Ich bin, glaube ich, aktuell bei 190.000 Follower. Das heißt, da könnt ihr euch dann auch sicher sein, dass ihr das Original erwischt, weil es gibt mittlerweile auch leider viel Schandluder, was betrieben wird. Und da muss ich dann so ein bisschen aufpassen, dass ich dann den Leuten auch den richtigen Weg in meine Richtung zeige. Und da kann man mich durchaus finden und anschreiben. Per Nachricht ist das gar kein Problem.
Mein Lieber, ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Gespräch. Das war sehr
ganz
schön,
herzlichen Dank,
dass du uns in deine Kindheit mitgenommen hast und ein bisschen Einblicke in die Spiritualität, Esoterik gegeben hast, dass wir auch die Unterschiede ein bisschen feststellen konnten, ob man vielleicht Numerologie, Astrologie, was man nun vielleicht für sich verwenden kann, was vielleicht gut ist, was passt, was nicht. Also das war sehr interessant, denn das sind Dinge, die im Moment sehr spannend sind, sehr aufregend sind, sehr am Kommen sind, aber viele Menschen, die sich nicht so mit beschäftigen, wissen natürlich das eine nicht so sehr mit dem anderen einzuordnen. Deshalb war das ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir und wünsche dir einen erfolgreichen weiteren Tag.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Harald, dass ich da sein dürfte und das wünsche ich dir von ganzem Herzen auch.
Danke, ciao, ciao.
Tschüss.
Eine Produktion von Audiotakes.